Das Herz von Hamburg, das ist der Hafen. Mit all den Menschen, die dort arbeiten, leben und lieben. Sie erzählen mir alle zwei Wochen Geschichten von der Waterkant. Mein Name ist Hubert Neubacher, aber alle nennen mich Hubi. Ich bin der Chef von Barkassen Meier und das hier ist Hubis Hafenschnack. Ja, moin liebe Hafenschnack-Freunde und Freundinnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hubis Hafenschnack. Und heute bin ich an einem Ort, den ganz viele Hamburgerinnen kennen, viele auch von auswärts. Und zwar bin ich in der Oberhafenkantine und mein Gesprächspartner ist Sebastian Lippert. Moin, mein Lieber.
Hallo Hubertus, schön, dich hier zu haben. Freut uns sehr.
Sebastian, wo befinden wir uns gerade? Oberhafenkantine ist ja ein Begriff, der in Hamburg schon eine Größe ist und eigentlich müssten alle wissen, wo wir uns befinden.
Ja und nein. Also glücklicherweise, sagen wir immer, kennen uns auch nicht alle Hamburger.
Okay.
Das führt natürlich immer wieder dazu, dass Freunde, die hier waren oder ihre Freunde mitbringen und ihnen eben die Oberhafenkantine zeigen und es immer wieder Leute gibt, die diesen Ort neu entdecken. Und das ist immer sehr schön zu sehen, weil man sieht ziemlich schnell eine Begeisterung in den Augen der Menschen, gerade in dieser schnelllebigen Zeit, weil die kommen hier an, sehen dieses merkwürdige kleine schiefe Häuschen da auf der Kaimauerkante stehen und sind erstmal als solches begeistert. Und das können wir dann in der Regel irgendwie über die Auswahl der Speisen, die wir anbieten und den auch etwas besonderen Service, den wir den Gästen zukommen lassen, einfach nur noch weiter bestätigen und ausbauen. Und das ist immer ein großes Vergnügen. Also uns kennen glücklicherweise noch nicht alle.
Ja, wir wollen dafür sorgen, dass das mehr werden so. Aber du hast recht, vielleicht geht's nur mir so, weil ich natürlich aus dem Tourismus bin und einen Fokus habe auf Hotspots in Hamburg, die man eigentlich kennen sollte. Und erzählt die Oberhafenkantine natürlich vollkommen dazu, insbesondere eben das schiefe Gebäude, wo man sich ja wundern mag, dass es tatsächlich steht. So. Kannst du zu dem Häuschen ein bisschen was erzählen? Was war das mal? Wie lange gibt es das schon?
Du, das Häuschen gibt's seit 1925 und es ist seit jeher gastronomischer Betrieb. Also da wurde nichts geändert und die Nutzung ist auch immer gleich geblieben. Und wir feiern, nicht 1925, in diesem Jahr sogar 100-jähriges
Bestehen.
Das stimmt, herzlichen
Glückwunsch.
Da wird im weiteren Verlauf des Jahres noch ein bisschen was entstehen und wir werden unseren Gästen und den Fans der Oberhafenkantine noch ein bisschen was bieten, ein bisschen was zur Geschichte, tolle Bilder, nette Interviews und so weiter. Also da kann schon mal jeder gespannt sein.
Super.
Wir werden es dann auf verschiedenen Kanälen noch kundtun, wann was wie passiert. So, das Gebäude wurde, wie gesagt, 1925 von Hermann Spahr errichtet, der den Architekten Willi Weber beauftragt hat, dieses Gebäude dorthin zu bauen. Und die haben das dann gemacht. 1925 wurde es eröffnet. Da gibt es auch eine Ausschanklizenz, die uns mittlerweile vorliegt aus dem Jahr. Was wir leider bisher nicht genau eruieren konnten, auch wenn wir immer wieder gesucht haben, ist der wirkliche erste Öffnungstag. Also
okay.
wann floss das erste Bier aus dem Hahn? Wann wurde die erste Frikadelle gemacht? Das konnten wir leider bisher noch nicht rausfinden, sind da aber nach wie vor dabei, irgendwie das zu recherchieren, reden noch mit lebenden Zeitzeugen aus dieser Zeit. Die werden natürlich so langsam rar. So, also es war seit jeher gastronomischer Betrieb und wurde dann viele, viele Jahre von Anita geführt. Das war die Tochter von Hermann, die eine gastronomische Ausbildung genossen hatte und dann irgendwann die Oberhafenkantine übernommen hat. Viele Gäste, die vielleicht früher so aus Tracks-Zeiten, was hier ja um die Ecke war, diese Ecke auch noch kennen, haben vielleicht auch mal bei Anita eine Frikadelle gegessen, sind in den Genuss ihres guten Humors und ihrer doch sehr strengen Art, aber sehr herzlichen Art gekommen.
Wie war die Seele des Ganzen.
Sie war die Seele des Ganzen und ich sage auch immer, es ist auch noch die Seele des Ganzen, auch wenn sie natürlich nicht mehr lebt, aber ihr Geist schwebt immer noch über uns und meint es, glaube ich, sehr gut mit uns. Also ansonsten hätten wir diese ganzen Sturmfluten, Corona-Zeiten und so vielleicht auch gar nicht so gut hinter uns gebracht, wie wir es geschafft haben. So, sie hat dann diesen Betrieb viele, viele Jahre geführt, bis zu ihrem Tod eigentlich. Und ich fand diese Frau, die ich eben auch 1994 oder so muss das gewesen sein, war ich hier auch öfters.
Das wollte ich gerade sagen, du hast sie auch kennengelernt.
Ich habe sie kennengelernt und war auch öfters hier und fand die Frikadellen toll und fand eigentlich diesen Ort immer magisch und besonders. Und hatte dann die Erinnerung, und das passierte im Prinzip 2010, wobei ich weiß nicht, ob wir jetzt den Mittelteil, aber da können wir ja gleich nochmal dazu kommen, überspringen. Also 2010 suchte dann die Oberhafenkantine einen neuen Betreiber. Vorher waren zwei Branchenkollegen von mir da dran, waren etwas glücklos, sagen wir mal. Den einen hat die Sturmflut erwischt, der andere hat es nicht so geschafft, das Ganze in eine wirtschaftliche Rechenbarkeit zu bekommen. Und 2010 durch einen Zufall hörte ich dann, dass die Oberhafenkantine einen neuen Betreiber suchen könnte. Das war in Gesprächen um einen anderen gastronomischen Betrieb, den ich damals übernommen habe, noch mit einem Partner. Das war das Pack Bo, was wir dann zur Weltbühne gemacht haben.
Ah, okay.
So, und dann in den Verhandlungen um diese Flächen im Thalia-Theater hörten wir auf einmal, dass ein Mitbewerber einer der vorherigen Betreiber der Oberhafenkantine war. Und da habe ich dann die Gespräche unterbrochen, habe gesagt, ich müsste mal eben telefonieren, weil das war wie so ein Wink des Schicksals.
Ja, verstehe.
Wirtschaftlich war mir in dem Moment total klar, Irrsinn. Also wahnsinnig schwierig. Hafen City gab es ja eigentlich als solches in den, ja, ganz kleinen Anfängen, aber es war ja viel Baustelle und so, aber irgendwas hat gesagt, nein, das musst du machen.
Ich muss kurz unterbrechen, der Standort ist ja tatsächlich so, wie du sagst, Hafen City war ja damals noch gar nicht sichtbar so, also die ist ja rangewachsen auf allen Richtungen. So.
Genau.
Das heißt, das Häuschen stand ja hier,
war, das noch,
war das noch Freihafen?
Nein, Freihafen nicht, mehr, ne? Nicht, aber hier lagen hinten auf dem Gelände, was ja immer Umschlagbahnhof für die Bahn war, hier lagen noch die Schienen drin. Es gab ein paar wenige Nutzer auf dem Gelände, die eben anderes gemacht haben als Logistik und so. Und es war ein ganz verwunschener Ort. Und in den Köpfen der Hamburger gehörte der Oberhafen überhaupt nicht gefühlt zu Hamburg dazu. Das war ganz merkwürdig.
Es ist
wie eine Insel.
Auch durch den Kanal, an den das ja grenzt direkt hier so, Oberhafen und in der Verlängerung im Zoll. Kanal, ist es ja auch so eine verwinkelte Ecke. Ganz viele, die jetzt zuhören, werden vielleicht die Brücke kennen, die ganz oft genutzt wird für Videos, für Fotos und sonstiges, also die hier rüber geht. Ich komme gleich wieder drauf zurück, auf die Geschichte. Mich würde nur interessieren, aber das stand immer hier, das Häuschen, weil manche auch erzählen, das wurde schon mal versetzt. Nee, das.
Nein, es war damals, also Anita hat es halt betrieben, dann starb sie und die Stadt wollte das Gebäude, beziehungsweise die Bahn, die wollten ja die Bahnbrücke versetzen. Es gibt auch noch, wenn man im Internet recherchiert, von dem Vorgängermodell der Brücke schöne Bilder, die war weiter weg von der Oberhafenkantine. Und die Bahn wollte halt eine neue Zuführung in den Hauptbahnhof reinbauen und hatte diese neue Brücke entworfen. Und die Oberhafenkantine war der Bahn ursprünglich so ein bisschen ein Dorn im Auge, weil dadurch die Streckenführung so leicht in der Kurve gehen musste und dadurch die Züge heute etwas langsamer in den Hauptbahnhof einfahren müssen, als sie eigentlich könnten, wenn es die Oberhafenkantine nicht gäbe. So wurde uns das zumindest immer erzählt. Wobei ich dann immer dazu sage, wir sind nicht schuld an den Verspätungen der Deutschen Bahn. Also das, dafür sind wir lange genug da, das sollte eingeplant sein. So, und ursprünglich sollte sie abgerissen werden, wurde ja dann aber glücklicherweise unter Denkmalschutz gestellt. Sie stand ja auch schief, war baufällig, als baufällig erklärt worden. So, und dann hat ja Klaus-Martin Kretschmer das Gebäude erworben. So, hat es in seiner Schieflage konserviert. Es wurden tonnenweise Beton unter das Gebäude gekippt. Es wurde auf große Schuhe gestellt. Und so steht das Gebäude heute stabil schief.
Und die Schieflage ist durch Sturmflut entstanden?
Nein, da mag man natürlich denken, da spielen mehrere Aspekte zusammen. Also einmal natürlich irgendwie die Sturmfluten, einmal die Bodenbeschaffenheit als solches. Dann wurde ja damals 1925 ganz anders gebaut als heute. Also Fundamente sahen anders aus und so weiter. Also sie wurde mehr oder weniger in den Dreck gebaut. So, und dann haben eben nicht das Wasser, was durch Senken und Steigen des Wasserspiegels in der Elbe halt auch immer ein bisschen durch die Kaimauer drückt. Das verflüssigt halt so ein bisschen den Grund. Dann hat die Bahn die alten Pfeilerfundamente irgendwann ausgegraben. Nicht? Da kam noch mal ein bisschen Schieflage dazu. Und es ist halt so, dass die Kantine auf der Seite zum Wasser hin so ein bisschen wahrscheinlich gestützt wird durch die Pfahlgründung der Kaimauer.
Lange, ja, klar, steht ja direkt dran, ne?
Nicht? Ja. So, und der vordere Teil zur Straße hin halt nicht. So, und das hat halt auch dazu geführt. Und ich meine, heute müsste man sie eigentlich aus der Erfahrung heraus schief setzen, wenn sie nicht schief stehen würde, weil das ist natürlich schon ein Publikumsmagnet. Die Kantine steht schiefer als der schiefe Turm von Pisa. Und nicht, das verzaubert natürlich die Menschen auch. Also ganz toller Moment, aber sie steht eben stabil schief. Ja.
Sebastian, zu dir als Person nochmal. Du sagst, du kommst aus der Gastro. Kannst du ein bisschen noch erklären, jetzt ist das dein Baby hier?
Na, ich komme ja gar nicht aus der Gastro, sondern die Gastro war immer eine ganz große Leidenschaft.
Ja.
Also mehr eigentlich ein Hobby. Mir hat meine Großmutter und meine Mutter zusammen haben mir das Kochen so ein bisschen in die Wiege gelegt. Und ich stand schon als Zweijähriger auf Hockern in der Küche, habe in Soßentöpfen rumgerührt, abgeschmeckt und fand das immer irgendwie diesen Prozess des Kochens und der Gemeinsamkeit in der Küche, fand ich immer ganz toll. Und ich wollte aber nie ausschließlich Gastronom werden, sondern habe immer darauf großen Wert gelegt, vielleicht auch so ein bisschen aus Absicherung, dass ich noch einen ganz normalen Beruf habe, Brot- und Buttergeschäft, und die Gastronomie auch aufgrund der Leidenschaft eigentlich immer so nicht diesen Hobbycharakter behält. Wobei natürlich muss man dazu sagen, das ist ein sehr zeitaufwendiges Hobby und übersteigt wahrscheinlich irgendwie Tennis spielen, Golf spielen und Segeln bei Weitem.
Okay.
Weil ich unglaublich viel Zeit hier verbringe, mit meinem Team zusammenarbeite, mit den Köchen zusammen koche, mit meiner Frau zusammen, die auch hier mitarbeitet, zusammen neue Rezepte entwickle, wir ständig auf Märkten und so unterwegs sind und überlegen, was können wir in diese regional, saisonale, bodenständige Küche noch an Ideen, an schönen Sachen einfließen lassen, alte Kochbücher studieren und so weiter. Und so ist eben diese Gastronomie sozusagen ein Teilaspekt von meinem gesamtlichen Berufsleben,
alles
der mir
klar,
aber sehr viel Spaß macht. Und da hatte ich immer sehr viel Wert drauf gelegt. Es gibt ja so gastronomische Betriebe, die einfach eine Daseinsberechtigung in der Stadt haben. Nicht? Und solche Betriebe habe ich mir eigentlich immer ausgesucht, um sie dahin zu führen, wenn sie schlecht gemanagt wurden, dass sie zumindest die Chance erhalten, für die Ewigkeit zu bleiben. So, und die Oberhafenkantine passt da natürlich in dieses Bild voll rein und ist da einfach ein sehr, sehr schöner Ort gewesen. Wobei, wie gesagt, auch ein sehr anspruchsvoller Ort, gerade in den Anfängen aus wirtschaftlicher Sicht. Also als wir hier angefangen haben, da war das ein sehr mühsames Geschäft und ich musste erstmal ziemlich viel Geld investieren, bis wir dann uns langsam mit Liebe und Leidenschaft wieder in die Herzen der Gäste gekocht haben und die Oberhafenkantine eben einen Stellenwert in Hamburg hatte, weil ich versuche da immer nicht zu laut zu sein, nicht zu viel Furore zu machen, keinen Hype zu kreieren, weil Hype ist heute da und morgen ist er wieder weg. Und das
nun ist ja, also den hast du ja trotzdem geschafft. Einen langlebigen Hype, würde ich mal sagen, durchaus schon. Das Gebäude war ja auch zeitweise vor der Renovierung auch mal geschlossen oder abrissgefährdet. Nun bist du hier eingestiegen. Ich finde es toll, dass du das so erzählst, mit welcher Leidenschaft du das machst. Vielleicht ist das auch das Geheimnis des Erfolges, dass du einen anderen Blick drauf hast als vielleicht die Vorgänger. Und wir sprechen jetzt immer von dem kleinen Häuschen, was schief ist. Das ist ja jetzt nicht der alleinige Betrieb. Wir sitzen jetzt ja auch in einem anderen Raum, der direkt nebenan ist. Das heißt, das Paket Oberhafenkantine besteht aus mehreren Teilen zurzeit, ne?
Ja und nein. Also die Oberhafenkantine als solches ist sozusagen
steht für sich,
ist der à la carte Betrieb.
Ja.
Und dann haben wir einfach zum einen aus, ja, wirtschaftlichen Gegebenheiten heraus und Sturmfluten geschuldet und so weiter, hier in den Nebenräumen im alten Zollamtgebäude Flächen geschaffen, die eben für Veranstaltungen genutzt werden können, für Tagungen genutzt werden können, für Produktpräsentationen genutzt werden können. Wir feiern hier Hochzeiten und Geburtstage und haben ganz viel unterschiedliche Events, auch im kulturellen Bereich, Lesungen, Tastings und so weiter. Und haben aber auch da darauf geachtet, dass diese Nebenflächen auch so etwas Besonderes bleiben und sind und nicht nun besonders herausgeputzt daherkommen, sondern eine gewisse Gemütlichkeit und Schrulligkeit auch mit an den Tag legen. Und das haben wir so ganz gut geschafft. Und so können wir einfach dieses Geld, was wir mit Veranstaltungen, mit schönen Veranstaltungen in den Nebenflächen verdienen dürfen, können wir natürlich dazu nutzen, um diesen Betrieb der Oberhafenkantine auch weiter einfach zu sichern, um unsere Mitarbeiter gut zu bezahlen, um nicht Gastronomie ist ja oftmals ein bisschen verrückt, was Arbeitszeiten anbelangt, was Anforderungen an Mitarbeiter anbelangt. Und ich habe immer versucht, da auch das Stresspotenzial bei den Mitarbeitern möglichst gering zu halten. Das kannst du natürlich gut machen aus einer wirtschaftlichen Ruhe heraus.
Ja, genau.
So, der Kahn liegt ruhig im Wasser, er verdient sein Geld. So, dann muss da niemand stehen und 12-Stunden-Schichten schieben. Dann muss da niemand 6-Tage-Wochen oder 7-Tage-Wochen fahren. Jeder kann ordentlich in den Urlaub fahren. So, und du kannst als Chef natürlich auch mit der nötigen Ruhe deinen Mitarbeitern gegenübertreten und einfach den Kahn ganz ruhig weiter
schippern lassen. Das ist eine gute Metapher, weil das betrifft mich natürlich auch. Du hast vollkommen recht. Mein Betrieb, also Barkasse, ist ja so ein Winter-Saisongeschäft durchaus. Das heißt, also mir geht's im Sommer meist besser als im Frühjahr, Anfang der Saison, wenn ich so Januar, Februar, März sehe, wo wir, unser Kahn, unser läuft auch gut und ruhig, aber ich merke so Nuancen der Unruhe, dass ich im Sommer das Geld verdienen muss, was wir im Winter ausgeben müssen, nur mal so. Also das ist, glaube ich, schon als Unternehmer wichtig, dass man irgendwie entsprechend seine Leute auch mitnimmt, und wie du das erzählst, glaube ich, ist das eine sehr, sehr gute Vorlage. Gerade in der Gastronomie legen die Menschen schon Wert drauf, weil es ja andere Arbeitszeiten sind. Was ist das Umfeld? Wie fühle ich mich da wohl? Und wenn du das so hinkriegst, ist doch super. Wir sind jetzt auch, wir sitzen jetzt in einem Raum.
Das ist der Oberhafensalon.
Okay.
So haben wir den genannt. Das ist ein Raum, hier machen wir so Private Dining Geschichten. Eine große Tafel für 24 bis 26 Personen an einem Tisch. In der Regel finden hier so Veranstaltungen von 10 bis 32, vielleicht auch mal 40 Personen statt. Das ist ein Raum, den ich selber geschaffen habe. Den durfte ich 2016 oder so umbauen und bespielen und habe hier mit Handwerkern selber noch den Gussasphalt reingetragen, die Fußböden eingebaut, die Fensterleibungen geschweißt und so weiter. Also alles, was du hier siehst, ist im Prinzip also nicht nur meinem Kopf entsprungen, sondern da steckt auch überall meine handwerklichen Fähigkeiten drin, und Handwerk ist so etwas, was mir auch immer wahnsinnig viel Spaß macht. Bauen und basteln. Super. Und Sachen ersinnen und denken, aber dann auch umsetzen.
Du bist ein sehr kreativer Mensch, das hört man, das sieht man auch, wenn man sich hier umguckt so. Das finde ich wunderbar. Wichtig ist aber auch natürlich die Küche. Und wenn du im à la carte Geschäft drüben bist, sozusagen, ihr seid ja sehr regional und du kennst deine Lieferanten und ihr habt auch eine sehr bodenständige Küche. Ihr liefert ja wirklich Dinge, die man woanders teilweise gar nicht mehr kriegt, und das zu hoher Qualität, also sehr,
also das
zünftig teilweise auch, ne?
Genau. Wobei, also ich habe mich da immer verpflichtet gesehen, die Geschichte des Hauses weiterleben zu lassen. Und irgendwo nicht. Anita war für uns ein Vorbild. Und ich finde gerade irgendwie dieses Saisonale und Regionale, und wir haben das gemacht, bevor es ein Hype und eine Mode wurde, nicht? Zwischenzeitlich gehört das ja mittlerweile zum guten Ton fast jeden Restaurants dazu. So, wir haben das schon immer gemacht, müssen natürlich als kleines Haus und Kantine, nicht, beinhaltet ja auch, dass wir einigermaßen bodenständige Preise haben. So, von daher können wir das mit der Regionalität natürlich nur in einem sinnvollen Weg beschreiten. So, das heißt, wir gucken immer, wo können wir besser werden, was sind Bereiche, wo wir eben wirklich regional bleiben wollen, also wie beim Spargel und bei den Kartoffeln und sowas, wo ist es sinnvoll, nicht? Und wo müssen wir dann vielleicht doch mal auf Produkte zurückgreifen, weil sie einfach ansonsten in unsere Preiskalkulation auch für den Gast nicht reinpassen.
Ja.
Nicht, wo müssen wir dann eben doch mal deutschlandweit gucken, aber wir achten schon sehr darauf, dass wir dann eben keine Kartoffeln aus Peru oder sowas haben. So, gut. Das müssen wir schon machen. Und das machen wir auch gerne und mit Freude, nicht? Aber der Spargel kommt natürlich hier aus dem Hamburger Umland. Also teilweise habe ich auch in den letzten Jahren dann Spargel selber gestochen und war auf dem Feld unterwegs.
Das heißt, so. Du kennst die Lieferanten teilweise schon auch persönlich, fährst dahin und guckst.
Gucken uns das an. Da haben wir großes Interesse. Ich nehme die Köche immer mit, nicht auf diese Gedankenreise, wo können wir noch besser werden, und nicht. Dann sagen wir natürlich, nein, Tomaten im Winter muss es nicht geben.
Muss nicht sein.
So, da können wir irgendwie, machen wir lieber einen Kohlsalat oder was anderes. Also da ist ja auch hier die saisonalen und regionalen Produkte, die wir hier einkaufen können, die sind ja gut. Und es gibt ja für jede Zeit was. Natürlich ist es im Winter ein bisschen weniger als im Sommer, aber da rettet uns ja der Grünkohl dann immer ab Anfang, Mitte November bis in den Februar, März hinein. Und die Gäste sind immer ganz traurig, wenn wir dann so Anfang März sagen,
den
so, wir lassen den jetzt mal langsam auslaufen.
Da gibt es immer Tränen. Es ist ja eins der Hauptspeisen wahrscheinlich, die ihr anbietet. Also wir sind schon fast am Ende, Sebastian. Es hat irrsinnig Spaß gemacht, dir zuzuhören. Ich möchte allen, die jetzt hier wirklich den Podcast hören, mal empfehlen, fahrt mal vorbei, fahrt mal ins Oberhafenquartier, in die Oberhafenkantine. Leckeren Lapskaus, Frikadelle, Grünkohl, richtig die tollen Sachen, Pannfisch, alles ist da, selbst eine Hamburger Weißwurst, das müssen die Gäste dann selber fragen.
Die gibt's aber nicht, also wir gucken, dass es sinnvolle, also auch da, nicht die Hamburger Weißwurst lassen wir, die produziert eine kleine Schlachterei für uns, die müssen A, Zeit haben und die Hamburger Weißwurst ist ein tolles Produkt, wird auch geschichtlich eher erwähnt als die bayouvarische in den Geschichtsbüchern, beziehungsweise wenn man mal studiert, die hat ihren Weg von Frankreich zu den napoleonischen Kriegen nach Hamburg gefunden.
Ach, Wahnsinn.
So, und wenn man durch Frankreich fährt, findet man die in verschiedenen Rezepturen auch immer wieder. Wir haben sie halt standardmäßig hier mit Hering, zu besonderen Anlässen machen wir sie auch mit Lachs oder mal mit Kaviar. Eine Garnele haben wir auch mal mit reingebracht. Das wird wahnsinnig saftig und gut. So, aber das ist ein Produkt, was auch etwas polarisiert. Und von daher haben wir die eben schon oft im Programm, aber müssen auch manchmal sagen, so, jetzt ist die aus, weil der Schlachter keine Zeit hat, weil es eben so zum Rest der anderen Speisekarte nicht so gut passt. Aber wir versuchen sie immer wieder herauszuzaubern, nicht? Und Verknappung, künstliche Verknappung steigert ja auch die Nachfrage.
Das war so, schon das immer machen. So, genau. Ja.
So, aber ein ganz, ganz tolles Produkt, ein schönes Produkt, die Hamburger Weißwurst, genauso wie das Rundstück warm, was ja als Mutter aller Hamburger gerne gehandelt wird.
Ja.
Gibt's auch viele Geschichten drumherum, aber leider haben wir heute nicht mehr
durch.
Die Zeit.
Oder? Genau, Sebastian. Es sollen alle vorbeikommen, sich das persönlich angucken und hier essen und trinken. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit deinem Team. Es ist ein ganz besonderer Ort. Man muss ihn erleben und schön, dass wir heute hier sein durften und fürs Gespräch.
Hubertus, ich bedanke mich ganz herzlich.
Ahoi, ciao.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit Barkassen-Meyer, der Szene Hamburg, Ahoi Radio und dem Hamburg Guide.